ARD.
Hallo, ich bin Benjamin Kirsch und hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine.
Ich bin für die Einkommen von 66 Familien verantwortlich, die ausgefallen sind. Manchmal kommt ein Arbeiter zu mir, sagt, er könne kein Brot kaufen. Ich kann für meine Familie nur alle 2 Monate Fleisch kaufen. Der 7. Oktober hat meine Träume zerstört.
Der Krieg zwischen der islamistischen Hamas und Israel hat nicht nur katastrophale Folgen für die Bevölkerung im Gazastreifen, auch die übrigen palästinensischen Gebiete und Nachbarländer sind von dem Konflikt betroffen, da seine wirtschaftlichen und sozialen Folgen gravierend sind. An 2 Beispielen aus dem Westjordanland und Ägypten beschreiben unsere Korrespondenten, wie sich der Nahostkonflikt auf die Wirtschaft und damit direkt auf die Menschen dort auswirkt. Außerdem, es ist bereits die 8. Angriffswelle auf die Energieinfrastruktur der Ukraine in den vergangenen 3 Monaten. Auch heute hat Russland die Ukraine einmal mehr mit Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Es gibt massive Stromausfälle. Und ein Terroranschlag in Schweden, aufgeflogene Terrorzellen in Deutschland, zuletzt das Blutbad vor 3 Monaten in der Krokus City Hall nordwestlich von Moskau. Unser Korrespondent Björn Blaschke ist der Frage nachgegangen, warum die Spur der Terroristen immer wieder nach Tadschikistan führt. Das sind unsere Themen heute, am Samstag, den 22. Juni um 15.30 Uhr. So prekär wie im Gazastreifen ist die Lage für die Palästinenser im Westjordanland nicht. Doch seit Kriegsbeginn verschlechtert sich die wirtschaftliche Situation dort immer mehr. 170.000 Arbeiter aus der Westbank dürfen nicht mehr in Israel arbeiten. Doch sie sind auf das Geld angewiesen, so wie Mustafa Abu Hussein. Die Kunden des Bauunternehmers waren ausschließlich in Israel. Seit dem 7. Oktober haben er und 66 seiner Arbeiter keinen Job mehr. Gleichzeitig hält der israelische Finanzminister Smotrich Steuereinnahmen zurück, die für die palästinensische Autonomiebehörde gedacht sind, zuletzt 35 Millionen US-Dollar. Viele Mitarbeiter bekommen jetzt nur noch die Hälfte ihres Gehalts. An 2 Beispielen macht unsere Korrespondentin Bettina Meyer deutlich, wie schwierig die wirtschaftliche Lage im Westjordanland ist.
Mustafa Abu Hussein gibt Shams, auf Arabisch Sonne, Anweisungen. Kraftvoll galoppiert das Fohlen im Kreis. Seine Pferde, mit denen er eine Zucht aufbauen will, geben Hussein Halt. Für Shams hat der 40-jährige Bauunternehmer, der nahe Hebron im Westjordanland lebt, gerade ein Kaufangebot erhalten. Ich könnte ihn verkaufen, aber ich will nicht. Wenn Sie Pferde züchten, brauchen Sie Geduld. Doch der Druck ist groß. Husseins Bauprojekte, mit denen er seine Familie versorgte und seinen Traum der Pferdezucht verwirklichen wollte, waren in Israel. Seit Kriegsbeginn kann er nicht über die Grenze, ebenso wie seine 66 Arbeiter. Seit 8 Monaten sind sie arbeitslos. Ich bin für die Einkommen von 66 Familien verantwortlich, die ausgefallen sind. Manchmal kommt ein Arbeiter zu mir, sagt, er könne kein Brot kaufen. Ich kann für meine Familie nur alle 2 Monate Fleisch kaufen. Der 7. Oktober hat meine Träume zerstört. Umgerechnet 125.000 Euro an Investitionen seien verloren, weil sein Partnerunternehmer in Israel ihn im Stich gelassen habe, erzählt Hussein. Seit dem 7. Oktober komme er insgesamt auf einen Schaden von mehr als 2 Millionen Euro für sein Geschäft. Weil wir uns als Palästinenser in Israel nicht mit einer Firma registrieren können, müssen wir mit israelischen Partnern arbeiten, uns unter ihrem Namen anmelden. Wenn ein Fehler passiert oder ein Krieg, werden wir nicht bezahlt. Wir sind ihnen ausgeliefert ohne Schutz. Die meisten Arbeiter im Baugewerbe in Israel kamen aus dem Westjordanland. 4 Kinder, ein Neugeborenes, seine Frau, die Neffen, alle lebten von Husseins Baugeschäft. Auch Neffe Riyad Al-Jazar, 27 Jahre alt, hatte ein Auskommen und den Traum zu heiraten. Aber wenn ich heirate, sind wir zu zweit. Wie soll ich das Leben von 2 Menschen finanzieren? Wie soll ich Pläne machen, wenn ich kein Geld für die Zukunft habe? Meine Träume sind zerstört. So wie dem Bauunternehmer geht es 170.000 Arbeitern aus dem Westjordanland, die vor dem 7. Oktober in Israel gearbeitet haben. Ihre Lage dürfte prekär bleiben, denn die israelische Regierung ist dabei, 92.000 Gastarbeiter als Ersatz aus dem Ausland nach Israel zu bringen. Esteban Klor beobachtet das mit Sorge. Er arbeitet am Wirtschaftswissenschaftlichen Institut der Hebräischen Universität Jerusalem. Es handelt sich um 175.000 Menschen, die als Bauarbeiter in Israel viel mehr verdienen, als Ärzte und Ingenieure es im Westjordanland tun. Die Arbeitslosigkeit dort ist hoch, die Löhne niedrig. Eine Arbeitsgenehmigung in Israel ist wie ein Lottogewinn. Die Einkünfte der Gastarbeiter haben die palästinensische Wirtschaft angekurbelt. Er fügt hinzu, dass die Einkünfte der Gastarbeiter noch im vergangenen Jahr 20% der Gesamteinkünfte der Palästinenser im Westjordanland ausgemacht haben. Viele Menschen, vor allem junge Leute im Westjordanland, sehen keine Perspektive für die Zukunft, sagt Ahmed. Er ist Polizist und arbeitet für die palästinensische Autonomiebehörde. Auf dem Handy zeigt er auf das Bild eines 17-jährigen Jungen, der am Boden kauert. Ich habe ihn 4-mal mit einem Messer vor dem Checkpoint erwischt. Er wollte bei einem Angriff sterben. Ich habe ihn zu seinem Vater zurückgebracht. Der ist auch Sicherheitsoffizier und kann ihm kein Mobiltelefon kaufen. 4-mal habe ich den Jungen verhaftet. Alles nur wegen des Geldes, sagt Ahmed. Es ist nicht sein richtiger Name, sein Job ist gefährlich. Er verhindert Verbrechen und Anschläge, bevor sie passieren. Armut schafft die Grundlage für Ausbeutung. Militante Gruppen füllen die Köpfe der Teenager mit nationalistischen Ideen, bezahlen sie für Anschläge. Diese Gruppen sind froh darüber, was die Israelis machen, dass auch wir nur noch die Hälfte unseres Gehaltes bekommen. Die Terrorgruppen nutzen das aus, um mehr Chaos anzurichten und Terroranschläge zu verüben. Weil der israelische Finanzminister Smotrich Zahlungen in Millionenhöhe aus Steuergeldern an die palästinensische Autonomiebehörde zurückhält, zahlt die Mitarbeitern wie Ahmed nur noch ein halbes Gehalt. Bald, fürchtet der Polizist, werden er und alle Sicherheitskräfte entlassen. Die Folge? Chaos, warnt Ahmed, denn mit der Hoffnungslosigkeit wird sich auch die Gewalt im Westjordanland weiter ausbreiten. Während die Gehälter halbiert werden, steigen die Preise. Wenn mein Kind krank ist, kostet mich das ein halbes Monatsgehalt. Ich borge mir Geld von meinem Bruder, meinem Vater. Wir sind nur noch Bettler. Als Jugendlicher habe er selbst im Gefängnis in Israel gesessen, weil er gegen die israelische Besatzung rebellierte, sagt Polizist Ahmed zum Schluss. Er würde notfalls auch ohne Geld arbeiten, weil er nicht will, dass junge Leute ihr Leben und das ihrer Familie ruinieren, etwa durch einen Terroranschlag.
Auch andere Länder im Nahen Osten spüren die wirtschaftlichen Folgen des Krieges inzwischen deutlich. Seitdem die Houthi aus dem Jemen Frachter im Roten Meer angreifen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern in Gaza zu demonstrieren, ist der Schiffsverkehr durch den Suezkanal dramatisch eingebrochen. Für das wirtschaftlich angeschlagene Ägypten ist das ein großes Problem. Die Einnahmen sind um 60% zurückgegangen. Unsere Korrespondentin Anna Osius war am Suezkanal in Port Said unterwegs.
Voll beladen mit Taxis, Händlern und Besuchern pflügt die kleine Autofähre in der ägyptischen Küstenstadt Port Said durch das Hafenbecken. Sie kreuzt einmal quer den Suezkanal, der hier wenige hundert Meter weiter stromabwärts ins Mittelmeer mündet. Die Sonne glitzert auf dem Wasser, am Ufer auf der anderen Stadtseite fischen einige Angler, kleine Brassen und Krebse aus dem Kanal. Ansonsten ist es ruhig auf dem Wasser, große Frachtschiffe sind nicht zu sehen. Der Kanal ist mein Zuhause, meine Liebe, mein Leben. Auf einer Parkbank an der Kaimauer des Kanals sitzt Fatih und blinzelt in die Sonne. Jeden Tag komme er hierher, erzählt der Rentner, hier am Suezkanal sei der schönste Platz der Welt. Aber Schiffe beobachten kann er nicht mehr gut. Wir haben bemerkt, dass es deutlich weniger Schiffe geworden sind. Eigentlich gehen die Frachter hier ein und aus. Jetzt fahren sie einen anderen Weg und meiden das Rote Meer. Das betrifft uns sehr. Wir empfangen hier doch die Schiffe wie ein Baby sein Fläschchen. Die Hafenstadt Port Said lebt unter anderem von den Schiffen des Suezkanals, wie eigentlich ganz Ägypten. Doch seit die Houthi aus dem Jemen Frachter im Roten Meer beschießen, um ihre Solidarität mit den Palästinensern in Gaza kundzutun, ist der Schiffsverkehr durch den Suezkanal dramatisch eingebrochen. Viele Schiffe wählen nun aus Sicherheitsgründen die deutlich längere Route, vorbei an Afrika und dem Kap der Guten Hoffnung. Die Zahl der Schiffe nimmt jeden Tag ab, so der Chef der Suezkanalbehörde Osama Rabi schon vor Monaten. Das wirkt sich in hohem Maße negativ auf uns aus. Diese Region ist zu einem Krisengebiet geworden. Wir müssen sehen, wie sich die Situation entwickelt. Dem Suezkanal gehen die Schiffe aus. Die Einnahmen für die Passage sind mittlerweile um 60% zurückgegangen. Für das eh schon wirtschaftlich angeschlagene Ägypten eine Katastrophe. Ägyptenkenner Stefan Roll von der Stiftung Wissenschaft und Politik.
Für Ägypten sind die Suezkanaleinnahmen ein extrem wichtiger Devisenbringer. Und es ist ja nicht nur der eine Devisenbringer, der jetzt wegfällt. Auch Tourismus ist ja massiv eingebrochen durch den Krieg in Gaza. Und zusammengenommen ist das natürlich eine große Belastung für den ägyptischen Staatshaushalt.
Rund 10 Milliarden US-Dollar pro Jahr hat Ägypten zuletzt durch die Suezkanalgebühren eingenommen. Jetzt tröpfelt nur noch ein Bruchteil der Gebühren in die Staatskasse. Das hat die eh schon heftige Wirtschaftskrise im Land verschärft. Vor wenigen Monaten stand Ägypten kurz vor der Zahlungsunfähigkeit. Dann halfen die Vereinigten Arabischen Emirate aus, auch der Internationale Währungsfonds und die EU. Doch wie lange das frische Geld reicht, ist unklar und eine Entspannung der Welt- und Wirtschaftslage ist nicht in Sicht. Der Welthandelsorganisation WTO macht das Vorgehen der Houthi schon seit Monaten Sorgen. Die Krise im Roten Meer beunruhigt uns sehr, so Ralf Osser, Chefökonom der WTO. 12% des Welthandels gehen durch den Suezkanal und ein Drittel der Containerlieferungen von China nach Europa. Vor allem Europa ist stark abhängig vom Handel durch den Suezkanal. Und die USA teilweise auch. Auch auf dem Fischmarkt von Port Said ist der Suezkanal ein Thema. Die Preise für Fische sind aufgrund der Wirtschaftskrise drastisch gestiegen. Aus Empörung boykottierten die Bewohner Port Saids kurzzeitig sogar den Fischmarkt. Jetzt kommen die Käufer wieder, aber gut liefen die Geschäfte immer noch nicht, klagt Fischhändler Hassan. Und die Probleme mit dem Suezkanal setzten der Wirtschaft Ägyptens weiter zu. Wenn vorher 10 Schiffe durch den Kanal gefahren sind, sind es jetzt nur noch 3. Der Krieg im Gazastreifen hat dazu geführt, dass die Importe und Exporte zurückgegangen sind. Dieser Krieg hat uns psychisch und physisch geschädigt, vor allem finanziell. Es gibt Leute hier, die wegen der Wirtschaftskrise insolvent gegangen sind und ins Gefängnis mussten, weil sie ihre Schulden nicht bezahlen konnten. Auch wenn insgesamt die Solidarität der Ägypterinnen und Ägypter mit den Palästinensern in Gaza groß ist, Verständnis für die Aktion der Houthi hat Hassan nicht. Wer den Gazastreifen unterstützen will, soll dorthin gehen und dort kämpfen. Wenn ich Fisch verkaufen will, mache ich mir ja auch hier auf dem Markt die Hände schmutzig. Aber die Houthi machen nur Propaganda und sie treffen damit mich und meinen Lebensunterhalt. Deutliche Worte, die man in der Politik vergebens sucht. Ägyptens Regierung ist zurückhaltend, wenn es darum geht, die Houthi offen zu kritisieren. Auch, weil das möglicherweise als Verrat an den Palästinensern in Gaza gewertet werden könnte. Seit Monaten beschießen die Houthi Frachter im Roten Meer, um damit der internationalen Gemeinschaft Druck zu machen. Eine internationale Marineallianz versucht, die Frachter zu schützen, doch immer wieder kommt es zu Zwischenfällen. Erst kürzlich ist wieder ein Schiff gesunken, ein anderes treibt, von der Crew aufgegeben als Geisterschiff im Roten Meer. Die Houthi fordern ein Ende des Krieges und der Blockade des Gazastreifens und wollen ihre Angriffe fortsetzen. Die Operationen sind in vollem Gange und werden weiter eskaliert, so kürzlich ein Houthi-Sprecher. Die Gesamtzahl der Schiffe, die wir bislang angegriffen haben, hat sich auf fast 130 erhöht. Der Schiffsverkehr ist rückläufig. Die Houthi feiern Propagandaerfolge, auch auf Kosten Ägyptens. Denn die Wirtschaftskrise des Landes wird durch die fehlenden Suezkanaleinnahmen weiter verstärkt. Am Mittelmeerhorizont in Port Said ist ein Containerriese aufgetaucht. Er wartet vermutlich auf seine Durchfahrt durch den Suezkanal. Ob das Schiff sein Ziel irgendwo in Asien ohne Zwischenfälle erreichen wird? Momentan kann das wohl niemand sicher sagen.
Kommen wir zur Lage in der Ukraine. Es ist bereits die 8. Angriffswelle auf die Energieinfrastruktur der Ukraine in den vergangenen 3 Monaten. Auch heute hat Russland die Ukraine einmal mehr mit Drohnen- und Raketenangriffen überzogen. Die ukrainischen Energieversorger haben wieder Stromausfälle angekündigt. Wegen der Schäden durch die russischen Angriffe muss in der gesamten Ukraine bis Mitternacht mit massiven Einschränkungen bei der Stromversorgung gerechnet werden. Überall im Land laufen Instandsetzungsarbeiten. Moskau hatte mit Luftschlägen Einrichtungen des nationalen Netzbetreibers Ukrenergo in der westlichen Region Lviv sowie in der Region Saporischschja beschädigt. Laut Ukrenergo sind 2 Menschen im Gebiet Saporischschja verletzt worden. Nach Angaben der ukrainischen Luftstreitkräfte sind die Angriffe mit taktischen Bombern und mit Drohnen erfolgt. Die Kiewer Wirtschaftshochschule KSE hat in einer Studie Gesamtschäden seit Kriegsbeginn von 52 Milliarden Euro an der Energieinfrastruktur ermittelt. Besonders betroffen waren demnach Elektrizitätskraftwerke, Stromleitungen und auch Anlagen des Öl- und Gassektors. Vor einem Vierteljahr, am Abend des 22. März 2024, wurde ein Anschlag auf die Crocus City Hall nordwestlich von Moskau verübt. Die Attentäter schossen um sich, weite Teile des Gebäudes gerieten in Brand und Teile des Daches stürzten ein. Weit mehr als 100 Menschen kamen um. Das Terroristennetzwerk IS bekannte sich mehrfach zu der Tat. Die Führung in Moskau will eine Spur in die Ukraine ausgemacht haben. Die mutmaßlichen Täter, 4 tadschikische Staatsbürger. Björn Blaschke berichtet.
In Schwedens Hauptstadt Stockholm macht 2017 ein Mann mit einem Lastwagen Jagd auf Passanten. Er tötet 5 Personen. Im vergangenen Juli zerschlägt der Staatsschutz in Nordrhein-Westfalen eine Terrorzelle mit Beziehungen zum IS. Kurz vor Weihnachten decken Ermittler Pläne für Anschläge auf den Kölner Dom und den Stephansdom in Wien auf und nehmen Verdächtige fest. Und dann, vor 3 Monaten, das Blutbad nahe Moskau. Mehr als 140 Menschen kommen dabei um. Die vereitelten Attentate, aber auch die verübten Anschläge der vergangenen Jahre eint eines. Die Terroristen haben tadschikische Wurzeln und sind mit dem Netzwerk der Gruppe Islamischer Staat verbunden. Auch unter denen, die einst in Syrien und im Irak für den IS kämpften, sollen mindestens 2000 Tadschiken gewesen sein, so wie Tadschiken noch heute in der islamischen Welt oft im Namen des IS für Anschläge verantwortlich zeichnen. Im Iran war das in jüngerer Zeit 2-mal der Fall, bei Angriffen auf ein schiitisches Heiligtum in Shiraz und auf eine Gedenkfeier in Kerman. Auf das Konto von Tadschiken gehen außerdem Attacken in Afghanistan, die sich meist gegen die Herrschaft der Taliban richten. Interessant ist, dass Tadschikistan selbst kaum von Attentaten getroffen wurde. In die internationalen Schlagzeilen geriet nur ein Attentat auf Fahrradtouristen. Ein Schweizer kam dabei um. Mominsort Kamoledin, Vorsitzender des Komitees für Entwicklung des Tourismus in Tadschikistan, sagt, dass sein Land heute sicher sei.
Die Sicherheit von Touristen in unserem Land ist eines der strategischen Ziele unserer Regierung. Unsere Regierung hat entsprechende Maßnahmen ergriffen, um dieses Ziel zu erreichen. Ich will betonen, dass eine Studie des Gallup-Instituts 2023 Tadschikistan als das weltweit sicherste Land bewertet hat.
Tatsächlich wählen tadschikische Terroristen heute offenbar Ziele außerhalb ihres zentralasiatischen Staates. Spätestens seit dem Angriff auf die Crocus City Hall bei Moskau gibt es eine Kontroverse darum, was dazu geführt hatte, dass sich die Tadschiken radikalisierten und wo. In Duschanbe, der Hauptstadt von Tadschikistan, sagen Experten, die 4 tadschikischen Attentäter hätten sich in Russland radikalisiert, durch soziale Netzwerke und in inoffiziellen Gebetshäusern. Politikwissenschaftler Sherali Risoyon sagt, warum.
Die russische Gesellschaft ist nicht bereit, Menschen aus Zentralasien, also auch aus Tadschikistan, zu akzeptieren. Die Fremdenfeindlichkeit ist sehr groß und entsprechend sondern sich die Migranten ab. Sie fühlen sich wie Menschen zweiter Klasse und suchen das Heil in ihren Traditionen und in dem, was sie für ihre Religion halten.
Auch Kasim Bik Mohamedov, Sicherheitsexperte und Publizist, meint, dass sich die Crocus City Hall Attentäter in Russland radikalisierten und nicht in Tadschikistan, ihrem äußerst streng geführten Heimatland.
In den 90er Jahren waren arabische Missionare in Russland. Sie haben innerhalb von 10 bis 15 Jahren ihren Job gemacht, Schüler ausgebildet und neue Missionare zurückgelassen. Jetzt sind es russische Muslime, die andere radikalisieren, insbesondere in den kaukasischen Regionen, aber auch unter den Tadschiken, Kirgisen, Usbeken, sozusagen eine neue Generation.
Schuld oder Schuldige werden grundsätzlich gerne woanders ausgemacht. Daher sind Zweifel daran angebracht, ob sich die Krokus City Hall Attentäter tatsächlich erst in Russland oder schon vorher radikalisierten. Zumal Tadschikistan durchaus Voraussetzungen für die Entstehung militanten Islamismus bietet. Das deutet auch Kasim Bekmuhamedov an.
Es gibt Probleme mit Korruption. In der Gesellschaft gibt es wenige, die sehr luxuriös leben. Das stößt bei der Mehrheit der Menschen auf Ablehnung. Wenn junge Leute hier keine Möglichkeit finden, ein würdiges Leben zu führen, müssen sie einen Job außerhalb von Tadschikistan suchen, meistens in Russland.
Teilweise extrem niedrige Einkommen, gepaart mit einem starken Überwachungsapparat. Präsident Emomali Rahmon betreibt seit Jahren eine harte Religionspolitik. Seine Behörden gehen gegen Männer vor, deren Bärte angeblich zu lang sind. Und Minderjährigen ist der Besuch der Freitagspredigt untersagt. Erst vor wenigen Tagen unterzeichnete Rahmon ein Gesetz, das das Tragen von Kleidung, die der Kultur der Republik fremd ist, verbietet. Bei Nichteinhaltung droht eine Strafe. Welche Kleidung als landeskulturfremd gilt, lässt das Gesetz offen. Aber schon länger waren Frauen gehalten, ihr Kopftuch auf eine bestimmte Weise zu binden und beispielsweise bunte Kleid-Hosen-Kombinationen zu tragen und keine schwarze Abaya, die Frauen in konservativen arabischen Ländern anlegen. Arabisch- oder Koranunterricht gibt es offiziell gar nicht. Und das, obwohl 90% der Bevölkerung muslimisch und fromm sind. Das heißt, der Staat tut alles dafür, um die Religionsausübung einer strikten Kontrolle zu unterwerfen. Menschen, die sich über das hinausgehend mit ihrer Religion beschäftigen wollen, begeben sich dafür in soziale Netzwerke. Und dabei geschieht es schnell, dass sie sich irgendwann auf einer der Seiten des IS wiederfinden, denn der IS betreibt ausgefeilte Propaganda. Das bestätigt der tadschikische Politikwissenschaftler Sherali Rissoyon.
Wenn man die IS-Propagandaarbeit analysiert, so kann man sagen, dass der IS darin einzigartig war und es auch heute noch ist, mit einer super effizienten Informationsstrategie.
Super-effiziente Informationsstrategie. Das sind beispielsweise Filme und Propagandareden, die die IS-Strategen im modernen PR-Stil produzieren, ihre potenzielle Klientel ansprechend, bisweilen mitreißend und alles in guter Bildauflösung. Als der IS über Teile des Irak und Syriens herrschte, wurde das perfektioniert. Heute verzeichnen die Terroristen des IS wohl in Afghanistan ihre meisten zweifelhaften Erfolge im Kampf gegen die Taliban. In einem Straßencafé in Dushanbe ist ein Mann dazu bereit, über islamistische Terroristen in Afghanistan zu sprechen. Zuletzt war er General der afghanischen Nationalarmee. Der Ex-Soldat musste im Sommer 2021 aus Afghanistan fliehen, als sich die westlichen Alliierten nach 20 Jahren zurückzogen und die Taliban die Macht übernahmen. Er möchte, dass sein Name ungenannt bleibt und seine Stimme nicht zu erkennen ist.
Ich habe 20 Jahre lang Hand in Hand mit den Koalitionskräften gegen die Taliban und Al-Qaida gekämpft. Ich habe Angehörige verloren, meinen Bruder, meinen Sohn und andere Verwandte. Ich wurde mehrmals verletzt, zum Beispiel bei der Sprengung einer Mine. Wir haben unseren Dienst unter schrecklichen Bedingungen und in unterschiedlichen Regionen geleistet.
Der Ex-General weiß also wohl, wovon er spricht, und er meint, dass sich die tadschikischen IS-Terroristen vor allem in Afghanistan radikalisierten und ausgebildet wurden.
Früher wurden Terroristen in Pakistan ausgebildet. Mittlerweile hat sich das nach Afghanistan verlagert. Da haben sie Ausbildungszentren im afghanischen Teil von Badakhshan, in Tahoa, in Kunduz. Afghanistan ist zu einem Krebsgeschwür geworden. Das Land ist sicher für Terroristen und Extremisten aus aller Welt. Und von hier aus werden sie ausgeschickt, um Angriffe zu starten. Mit anderen Worten, die Zentrale für Terroristen und Terroranschläge ist Afghanistan.
Und Tadschiken gibt es in Afghanistan viele, auch weil gut 100.000 von ihnen während eines Bürgerkrieges von 1991 bis 1997 nach Afghanistan geflohen sind. Von ihnen, so meint der General, stammten auch Tadschiken ab, die heute in aller Welt Attentate vorbereiten und verüben. So oder so, ob sich die Crocus City Hall Attentäter nun in Tadschikistan, in Russland oder im benachbarten Afghanistan radikalisierten, final belegen lässt sich das nicht. Die Einschätzungen dazu gehen weit auseinander. Fest aber steht, und das belegen verschiedene Studien, eine deutliche Bevölkerungsmehrheit in Tadschikistan ist gegen jede Form von Extremismus und lehnt einen sogenannten Islamischen Staat ab. Und damit auch den IS, der einst in Teilen von Syrien und des Irak ein Terrorregime errichtet hatte.
Und das war Krieg und Terror, das Update zur Lage im Nahen Osten und in der Ukraine mit den wichtigsten Informationen aus unserer Nachrichtenredaktion. Jeden Tag morgens und nachmittags aktuell als Podcast. Also gerne abonnieren, zum Beispiel in der ARD-Audiothek.